Seid gesegnet, ihr Jünger Jesu. Heute ist der Tag der Wiederauferstehung, glaube ich jedenfalls. Denn wir haben Montag, den 17. April 2022. Vielleicht ist es auch ein anderer Tag, aber eigentlich ist es ein ganz normaler Montag. Die Sonne scheint. Wait. Da ist ein Mann im Baum, vermute ich. Was etwas Orangenes.
Ein Mann?
Ja. Alter. Vielleicht ist es auch... Bin irritiert, entschuldige bitte. Orangenes, ich kann es leider nicht zeigen, ist gerade in einem locker, ohne Scheiß, 15 Meter hohen Tannenbaum direkt vor mir. Kann es nicht identifizieren. Es regt sich auch nicht, es bewegt sich auch nicht. Es könnte entweder ein Mensch sein von der Statur oder ein Stück.
Oder eine Mandarine.
Oder eine Riesenmandarine. Man weiß es nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ich werde hin und wieder mal rüberschauen und Updates geben im Laufe der Folge.
Berichten Sie uns, Herr Wiedergold, von der Front.
Ja, aber was gibt's bei dir denn Spannendes, außer Menschen, die in Bäumen hängen, wie Affen?
Ach, ja, also morgen geht's in Urlaub.
Whoop.
Weißt du, glaube ich, ne, oder? Der Buddy-Urlaub steht morgen an.
Klar.
Bis Freitag.
Ja, natürlich.
Ja, ja, wie jeder gute Freund, weißt du alle meine Urlaubszeiten. Nein. Genau, da sind wir wieder hier da im Macomb Beach Resort gedönst, da in Holland, wo wir schon mal vor 3-4 Jahren waren, was halt total cool war. Und da wird die nächste Buddy-Olympiade anstehen. Ich muss meinen Titel verteidigen als offizieller erster Buddy-Olympiaden-Gewinner. Oh ja, das ist deswegen bin ich mir schon ein bisschen aufgeregt. Und ja, Wetter wird aber gut. Wir haben Spikeball dabei, wir haben gute Brettspiele dabei. Deswegen wird, wir haben die Switch dabei. Deswegen, es wird eine gute Zeit, die von morgens 6 bis nachts um 4 starten wird.
Willi, ich muss ein Foto machen und flexen mit den Bizeps.
Gut, gut, gut. Ja, genau, das steht an. Das ist immer ganz witzig, weil ich, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wenn man diesen Podcast hört und mich mittlerweile eine Weile länger kennt über diesen Podcast. Also, es gibt in dieser Fünfergruppe eine Person, also es sind meine Freunde quasi aus dem Biostudium, meine Familie aus dem Biostudium, könnte man sagen. Und es ist immer so, dass einer von uns gerne morgens um 6 oder noch früher losfahren würde.
Das bist du, wie wir alle wissen.
Ist anonym bleibt diese Person. Und es gibt da manchmal so ein paar Widerstände, die gebrochen werden müssen.
Alle anderen wir.
Und ich habe mittlerweile schon im Laufe des Tages, heute Morgen ging schon der Psychoterror quasi los, meinerseits. Und mittlerweile habe ich schon 2 weich geklopft einigermaßen. Mhm. Aber wir haben schon noch 2 Hardliner. Bei denen wird es schwierig. Die wollen halt erst um 8 losfahren. Das ist halt völlig utopisch. Also das ist ja völliger Wahnsinn. Also dazu muss man sagen, wir können das erst ab 16 Uhr in das Haus.
Alter, was macht ihr da den ganzen Tag?
Zeit miteinander verbringen. Einfach eine gute Zeit haben. Mhm, ja. Und ja, jetzt ist gerade wahrscheinlich, nähern wir uns einem Kompromiss. Es wurde 7 Uhr vorgeschlagen, dann habe ich 6.45 Uhr vorgeschlagen. Mal gucken, ob es 6.45 Uhr wird.
Aber dann hast, ja, dann hat keiner das, gewonnen. Dann,
also, ich habe immer, also ich habe gewonnen dann.
Ach so, nee, aber im Sinne der Option, weil für alle anderen wird es dann so sein, sie haben trotzdem nicht lang genug gepennt, um fit zu sein. Und am Ende werden sie dir vorhalten, ja, du hast nur gewonnen, weil du wach warst und wir alle nicht. Du hast geschummelt. Ja. Und dann ist dein Sieg quasi nicht so wirklich was wert, weil du immer dieses Gefühl hast von wegen, ja, ich hatte ja auch ein Privileg des Kurzschläfers.
Ja, ist gut, ich bin auch Fahrer, deswegen ist
das auch
so ein paar Argumente auf meiner Seite. Aber das Problem ist das Argument, mehr Zeit miteinander schlägt halt jedes andere Argument. Deswegen ist es auf meiner
Kommt
Seite.
Kommt es auf die eine Stunde drauf an?
Ja, auf jede Stunde.
Okay.
Ja.
Also geht's um 6.45 Uhr wahrscheinlich los. Cool.
Wahrscheinlich geht's los und das wird gut. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Nice. Wie viele Tage waren es jetzt? 3?
Bis Freitag. 3 Nächte, dann glaube ich, sind das dann, ne? Genau. Und genau, so über Ostern war es total entspannt und schön. Also Freitag waren wir mit meinen Eltern im Zoo. Ich glaube, also wir haben festgestellt, diese Idee hatten viele Leute, weil wahrscheinlich viele sich gedacht haben, okay, alles hat zu, was kann man Cooles machen? Dann gehen wir in den Zoo. Und also ich habe das, also wir hatten so ein paar Ideen und ich dachte, ich war lange nicht mehr im Zoo und ich mag den Zoo eigentlich immer. Und es war wieder richtig cool. Und ja, da gibt's natürlich immer für und wieder, ob der Biolehrer, kann der denn noch mit gutem Gewissen in den Zoo gehen und so?
Ja, natürlich.
Ja.
Warum nicht?
Ja, sehe ich auch so. Also ist halt eine Diskussion, die man führen kann, wie gut und schlecht Zoos für Tiere sind und so, aber ich habe da mir
schon Umlage mal ganz kurz aufzuräumen. Die meisten, die da für argumentieren, dass Zoos ja voll schlimm sind und so weiter, die haben zwar einen Punkt zu einem gewissen Grad, aber sind meistens Leute, die sich dadurch profilieren wollen und signalisieren wollen, guck mal, ich bin ethisch voll cool. Und das ist wiederum eklig, wenn du dich quasi an dem Leid anderer versuchst zu profilieren und zu bereichern. Also, ganz, ganz dünnes Eis. Wollte ich nur mal loswerden. Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ihr könnt jetzt auch aufhören, den Podcast zu hören. Wollte ich nur mal sagen.
Okay. Oh Gott. Ja, also, du hast da einen Punkt. Ich glaube vor allem, dass sich diese Leute oft auf die Vergangenheit beziehen und auf bestimmte Zoos. Also ich glaube, du wirst heutzutage immer noch Zoos finden, die super scheiße sind, so, auf jeden Fall. Und wie die Tiere damals in die Zoos gekommen sind und so, ultra scheiße, war halt nicht cool. So, muss man sagen. Aber ich glaube, dass in den Rahmen der Möglichkeiten es heutzutage viele Zoos gibt, die sich echt viel Mühe geben und damit wichtige Dienste leisten, die ich dann im Zweifel auch ein bisschen höher hängen würde, als die auch berechtigten Downpunkte, wie sowas wie, ich glaube, solche Stadtkinder, die dann hier groß werden, die müssen halt auch mal die echten Tiere irgendwie sehen. Und nicht jeder kann sich eine Safari leisten und dann da irgendwie Tiere in der freien Natur sehen. Und ich glaube, man kann sehr viel emotionale Bindung zur Tierwelt und zum dem ganzen Leben aufbauen durch zum Beispiel Zoos. Und das kann nachher im Best Case mehr Leben retten, als wenn es keine Zoos gäbe. Weißt du, was ich meine?
So ja, voll.
Ja. Und halt natürlich
das Argument der die noch zuhören, vielleicht nicht. Jetzt nochmal zweite Chance aufzulegen.
Das geht. Ja. Und das Argument natürlich mit dem, ne, so nach dem Motto, dass mittlerweile viele einfach, dass es ja Tiere sind, die im Zoo geboren wurden und dann da weiter gezüchtet werden, kann man natürlich kritisch sehen, ob Züchtung von Tieren und so weiter in diesen Gehegen sinnvoll ist oder gut ist. Aber der Aspekt der Arterhaltung und so weiter finde ich nicht so verkehrt. Aber klar, es gibt natürlich Punkte, dass man sagt, okay, es gibt wahrscheinlich immer noch manche Zoos, so ein Hippo-Becken. Ich weiß, was da ganz früh, als ich mal im Zoo war, gab es so ein Nilpferd-Becken. Das war irgendwie so groß wie so ein bisschen zu großer Swimmingpool und da war halt das Nilpferd allein drin. Ja. Und das war so, well, das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es nicht so geil ist. Aber naja, das, was ich zumindest im Kölner Zoo sehe, finde ich immer ganz positiv. Und wir waren auch schon mit Fortbildungen da und auch von der Uni Köln. Und es hat immer einen ziemlich guten Eindruck gemacht, wie ich finde. Und deswegen kann ich da mit ganz gutem Gewissen hingehen.
Gut.
Genau, das war das. Danach waren wir persisch essen. War ganz geil. Also hier war irgendwie da an der Uni gibt es so einen Perser, der auch viel veganen Kram hat. War ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Genau. Und Samstag und Sonntag. Ach genau, Samstag hatten wir da haben wir ein bisschen, ach genau, da kam Marie mal wieder vorbei. Weißt du noch, Marie Gronemeyer? Die mittlerweile Software Engineering an der Irgendwas-Universität ist. Voll cool, in London.
Warte mal, als angestellte Person oder als Studierende oder als
Professorin? Als angestellte Person mittlerweile, glaube ich. Also als irgendwas Lehrende vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Cool. Ich habe es nur von Chiara mitbekommen. Ich dachte, cooler Weg irgendwie. So Medizin studiert, dann gemerkt, ich habe eigentlich nicht so viel Bock auf Medizin, also Arzt zu sein. Ja, ja. Ich interessiere mich mehr für den ganzen Zahlenkram und jetzt mache ich irgendwie cooles Software Engineering. So,
nice.
Und muss ich mal irgendwann nochmal genauer ausfragen, was da eigentlich so hintersteckt, finde ich ganz spannend. Und Sonntag haben wir Frühjahrsputz gemacht. Wir haben gestern richtig schön jeden Schrank aufgemacht, durchgewischt.
Hast du das nicht erst vor 2 Wochen erzählt? Macht ihr das jede Woche irgendwie?
Nee, ich habe meinen Schreibtisch alles clean gemacht. Ich alleine. Ach so. Nee, das letzte Mal, Frühjahrsputz war vor einem Jahr, also wo es wirklich um die ganze Wohnung geht und so weiter. Okay. Und ehrlich gesagt, häufiger als das Fensterputzen machen wir auch nicht unbedingt. Deswegen ist das schon immer ein ganz guter Tag.
Okay.
Ja. Und den Rest haben wir auf hier Apple TV haben wir schön, also diese Apple TV Plus haben wir schön For All Mankind geguckt. Eine richtig coole Astronautenserie, die richtig Bock macht. Da geht es darum, dass wenn das Wettrennen um den Mond damals keinen Gewinner gehabt hätte, so ungefähr, sondern dass halt das Wettrennen weitergeht zwischen Sowjetunion und Amerika. Und ja, einfach total spannend ist, weil man viele geschichtliche Einblicke bekommt und es einfach eine saugute Serie ist. Deswegen, damit hatten wir viel Spaß.
Aber ja, das war doch eh alles Fake mit der Mondlandung, oder?
Ja.
Sorry, mir fällt gerade. Ich will die Welt einfach nur brennen sehen heute, ist alles egal.
Ja, das war mein Octon. Wie war dein Octon?
Warte, lass mich kurz zusammenfassen. Freitag arbeiten, Samstag grillen, Sonntag grillen, heute arbeiten, Ende.
Gut, das ist doch schön.
Ja, also die wichtigen Dinge im Leben. Essen und arbeiten. Essen und arbeiten.
Und grillen, ja, genau. Ja. Achso, es war Essen.
Nee, also relativ unspektakulär. Gerade dabei, Harry Potter zu gucken. Gestern war Teil 4 dran. Samstag Teil 3 und heute vielleicht Teil 5, je nachdem.
Kann gut sein.
Ja, das ist irgendwie ganz
cool. Das ist Teil 5. Welcher ist Teil 5? Heiligtümer?
Nee. Ich weiß nicht. Ich kann bis 4 konnte ich noch so irgendwie rekonstruieren.
Ist
4
Orden des Phönix? Weil 3 ist Azkaban, ne?
Genau, nee, 4 ist der Feuerkelch mit dem Turnier, was die.
Ah, ja, das meine ich. Genau, dann muss ich immer. Genau, und dann ist, glaube ich, 5 Orden des Phönix wahrscheinlich.
Ja, aber da bin ich gedanklich schon raus. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, was da so passiert ist. Deswegen ist auch ganz cool, ähnlich. Dann weiß man es selber nicht mehr so genau. Und was aber ganz cool war zu sehen, ist, dass du, wenn du eben schon weißt, was abgeht, dass du die ganzen Hints mitbekommst, die richtig oft platziert haben in den Filmen. Und ja, das macht ganz Spaß. Das ist ganz nett.
Was mich lange davon abgehalten hat, die nochmal zu gucken, war, dass J.K. Rowling so, nein, Quatsch. die steht ja immer so in der Kritik.
Warum? Was hat
die
gemacht?
Ja, die ist, weil die so transfeindliche Sachen twittert und irgendwie schwierige Ansichten hat und die halt nicht für sich behält, sondern die halt immer so in die Welt bläst. Mhm. Und damit dann jetzt das ganze Harry Potter-Universum so hart auch in der Kritik steht, im Sinne von das mit Dobby und den Elfen, dass die ja alle sagen, hey, wir suchen uns die Sklaverei quasi aus. Und aus den Filmen wurde dann irgendwie so diese ganze Hermine-Action, wie sie sich für die einsetzt, irgendwie rausgecuttet. Und Harry und Ron finden die nur nervig, wenn sie sich für die Elfen einsetzt und so. Also, wenn man diesen Blick hat, dass J.K. Rowling nicht so geil ist, dann findet man in den Büchern viele Anleihen an Sachen, wo sie diese nicht so geilen Ideale vielleicht platziert. Und dann ist halt so die Kritik, wollen wir, dass unsere Kinder und Jugendliche mit diesen Ansichten groß werden? Ich finde, man kann J.K. Rowling dafür kritisieren, aber ich habe genug Leute kennengelernt, die mit den Büchern groß geworden sind und gute Menschen geworden sind. Deswegen
Ecke zum Beispiel, ja. Paradebeispiel. Eben. Ja, würde niemals jemandem was Schlechtes wünschen.
ja.
Aber keine Ahnung, was. Das ist ja auch immer eine Frage, was man wo reininterpretiert, ne? Und für mich war Harry Potter und auch jetzt die ersten paar Teile, war der Hauptfokus eben auf diesem, naja, da ist halt ein fieser Typ und der zwingt ganz viele Leute oder eben halt nicht zwangsläufig zwingen, aber sorgt dafür, dass ganz viele Leute eben irgendwie nacheifern und mit ihm mitmachen und dann andere Leute umbringen oder was weiß ich, foltern. So, das war für mich so, ah, danke, das war wie Geschichtsunterricht. Mit Hitler und so. Danke nochmal für den Reminder und so. Und klar, man kann jetzt in jede Szene irgendwie nochmal zusätzlich was reinlesen. Aber hättest du das jetzt nicht erwähnt, hätte ich gar nicht den Fokus, den Blick dafür gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das kann natürlich negativ oder positiv ausgelegt werden, von wegen, du bist nicht sensibilisiert für die ganzen Themen. Oder vielleicht ist manche auch übersensibel für manche Themen. I don't know. Das lasse ich jetzt auch mal auf.
Ja, ich habe, genau. Ich weiß, du willst hier die Welt brennen. Ich würde sagen, ich habe mich da jetzt so ein bisschen eingelesen in letzter Zeit und habe so gedacht so, okay, also wenn man diese, wie du richtig sagst, wenn man diese Brille auf hat, dann denkt man sich, kann man sich wirklich denken, okay, das ist alles nicht so cool. Also so nach dem Motto, ich finde dieses eine Beispiel ganz gut, dass man sagt, okay, in den Büchern ist ja das ja viel größer, dass sich da Hermine für die Elfen einsetzt mit diesem DB-Helfer, irgendwas, dieser, wo sie quasi wie so eine Art Gewerkschaft gründen will und so ein Kram. So, und dann wird immer gesagt, dass die Elfen freiwillig Sklaven sein wollen. Und wenn Hermine sich dafür einsetzt, dann sagen Ron und Harry immer nur, oh, Hermine nervt so. Und eigentlich wäre in so einem klassischen Helden-Epos ja eigentlich so, dass die Helden sich für was Gutes einsetzen, also eigentlich wollen die, dass die Elfen freikommen und so weiter und so fort. Und dass da halt ein Bild vermittelt wird, wie, naja, so, ich setze mich für Minderheiten ein, ist halt voll nervig und sei mal lieber leise. Ja, aber
Alter, diese 13 in diesem Buch, Mann, was
soll ich machen? Ich weiß, eben, also ich kann das deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Aber ich glaube, mit dem erwachsenen Blick sieht man das ganz anders als mit dem Kinderblick so, ne? Und das Argument ist halt, Harry Potter ist der Held und wenn der das nervig findet, die Kinder wollen so sein wie Harry Potter und dann finden die es vielleicht auch nervig. Wo ich mir aber mal dachte, der mit den Büchern ja, also du sagst sofort was dazu, aber ich bin ja mit den Büchern nicht groß geworden, sondern mit dem Film. Und ich fand Hermine immer richtig cool. Und ich dachte mir so, wenn Hermine das macht und die Ron und Harry sagen, das ist voll dumm, dann sind Ron und Harry voll dumm, weil Hermine ist voll schlau und cool und Emma Watson. Und deswegen bin ich Team Emma Watson. Und deswegen hatte ich nie den Gedanken, aber ich war halt, wie gesagt, auch älter, hab die Filme dann geguckt, ich weiß halt nicht, wie das in den Büchern dann nochmal so anders ist, aber Chiara meinte auch, ja, sie kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Also
ich habe die Bücher zuerst gelesen, dann die Filme geguckt.
Ja.
Und das sind einfach so Dinge, das sind eher so Randgeschichten, ohne das jetzt irgendwie moralisch irgendwie werden zu wollen, aber das ist halt nicht der Haupterzählungsstrang. Sowas wie, wir gründen jetzt irgendwie die Gewerkschaft, um Elfen zu retten. Und die Annahme, dass sich alle mit dem Hauptprotagonisten identifiziert, ist halt auch sehr simplifiziert, weil, wie du richtig sagst, die einen sehen sich halt eher in Hermine, die anderen finden die weiß ich nicht, diese französischen Mädels da cool.
Pavati Petal, achso.
Ja, oder weil die anderen sagen, ich fühle mich eher wie, ich habe mich immer mit Draco identifiziert, ich habe keine Ahnung warum, aber ich fand, Draco war so mein Role Model. Warum nicht? Der war immer cool, der hat immer alles fertig gemacht. Nein, Spaß. Nein, aber nein. Es gibt sicher Leute, die sympathisieren eher mit Draco. Ja. Und andere finden Voldemort vielleicht geil. Und ja, mach dein Ding so. Aber ich weiß nicht, ich finde das halt, wie gesagt, zu einfach zu sagen, ja, alle, das setzt ja voraus, dass du gar nicht selber denkst. So nach dem Motto, oh, du siehst, wie Harry das eben vormacht. Du kopierst sein Verhalten und adaptierst jegliche Art seiner Moral, die er dort repräsentiert. Since when is das denn happening? Also ich meine, wir gucken all die ganze Zeit Filme und jederzeit denkst du dir, ja, fand ich jetzt irgendwie läppsch. Und dafür sind Filme auch da, um eben so, weiß nicht, so Kontraste aufzumachen und zu sagen, hey, guck mal, das ist der Böse, das ist der Gute. Und jetzt kämpfen die gegeneinander und dann manchmal bist du eher pro Böse, manchmal eher pro Gut. Und das ist ja, je nachdem, wer den Film guckt, ist es immer unterschiedlich. Und deswegen finde ich es zu leicht, dafür zu sagen, nee, das influenzt jetzt die ganzen 12- bis 17-Jährigen, die Harry Potter geguckt haben, die haben jetzt auf einmal alle kein moralisches Verständnis mehr für Gut und Böse, wenn es um Elfen geht oder Sklaverei.
Ja, also ich glaube, genau, um nochmal zwei Punkte kurz zu nennen, ich glaube, zum einen geht es auch darum, weil Harry Potter das Buch anscheinend für sich so ein bisschen, also das ein bisschen vielleicht ist auch so, also für sich den Anspruch hat, ein moralisches Buch zu sein, sagt dem Motto, wir sagen, wer ist gut, wer ist böse und gut gewinnt gegen böse und so. Das heißt, das Buch hat quasi dieses, also man könnte meinen, alles, was die Guten machen, ist auch gut. Und da sind es eben so Beispiele, ah, nicht alles ist vielleicht mega gut, was sie machen. So, dass das vielleicht irreführend sein könnte dann quasi. Und andererseits, was wollte ich sagen? Ah, ich glaube, es geht auch viel darum, kannst du halt Kunst und Künstler trennen. Also es ist ja so nach dem Motto, wenn J.K. Rowling jetzt gerade durchdreht und doofe Sachen schreibt und keine Ahnung was, trennt man das Werk von seinem Künstler. Und ich merke selber, in vielen Dingen kann ich das sehr gut, wie zum Beispiel da, weil es mich wahrscheinlich auch einfach nicht so betrifft. Wenn ich jetzt vielleicht trans wäre, wäre es vielleicht anders, weil es mich dann mehr trifft. Aber so denke ich mir, ja, ich lese es einfach anders und deswegen ist es für mich quasi fein und ich hätte jetzt keine Probleme damit, meinen Kindern das zu erlauben oder sonst irgendwas, weil, ja, warum auch? Und wenn diese ganzen Geschichten um J.K. Rowling auch gar nicht mitbekommen, ist ja eh egal. Aber genau, da wollte ich mich noch mit dir so ein bisschen hinleiten. Kunst und Künstler trennen hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann.
Ja, Tape 37
oder so. Mhm. Danke. Gleis 9, 3 Viertel. weil ich das selber feststelle tatsächlich, dass es mir mit Kollegen ein bisschen so geht. Witzigerweise. Mhm. Also nicht als hätte ein Kollege für mich diesen, wie soll ich sagen, die Bedeutung wie Harry Potter vielleicht für viele Menschen, als wäre es so mein heiliger Gral. Aber ich dachte mir schon, also ich hatte ja schon so 3-4 Lieder, wo ich immer dachte, ach, das sind einfach Lieder, die höre ich gerne, wenn ich in so eine Klausur gehe, Ahnung was so. Ja. So. Und jetzt, ich habe so eine Playlist, wo ich so irgendwie 500 Lieder reingeschmissen habe für Chiara damals mal in Kanada. Und wenn ich da merke, dass ein Kollege kommt, denke ich mir so, da zieht es mich so ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht warum, aber dann in meinem Kopf sofort getriggert wird, oh, irgendwie, nicht ich mach dich krass, aber hier Boss-Transformation und irgendwelche Scam-Sachen da und Scam dir und irgendwie uncool da. Und dann merke ich so, bei so unbedeutenden Sachen trenne ich vielleicht doch Künstler. Also unbedeutend im Sinne von für mich unbedeutend, weil es jetzt für mich eben nicht dieses Werk hat, nicht diese Bedeutung wie Harry Potter, wie gesagt. Und da trenne ich dann Kunst und Künstler nicht und denke mir, ja gut, ist irgendwie ein Trottel. Gut, dann brauche ich das jetzt auch irgendwie nicht hören, weil es mir es einfach so ein bisschen verdorben hat. Und da kann ich tatsächlich mal so ein bisschen das nachvollziehen, weil vorher konnte ich das immer nicht und dachte, ach, ich kann immer Kunst und Künstler trennen, ist mir scheißegal. Aber da habe ich gemerkt, das ist ein bisschen komisch.
Ja. Ja. Ich glaube, 2 Punkte. Einmal nochmal kurz zurückgespult zu der Frage, wenn man den Anspruch hat, moralisch irgendwie eine Aussage zu tätigen, hat man da quasi nur den Freifahrtschein, weil man immer zu 100% richtig liegt. Da würde ich halt immer nochmal so ein bisschen an das eigene Leben appellieren. Ich meine, wenn man so reflektiert, was man selbst im Leben alles schon gemacht hat, ich glaube, niemand ist frei von irgendwie so Sidesteps. Und ich will ja mit jetzt gar nicht J.K. Rowling rechtfertigen mit ihren Tweets. Ich kenne die nicht mal. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, hat man als Autor diesen Anspruch, wenn man so ein Buch schreibt und davor broke war, so nach dem Motto, oh, ich schreibe jetzt so die nächsten 10 Gebote quasi in so ein Kinderbuch, um die nächsten 20 Generationen an Kindern zu influenzen? Wahrscheinlich nicht so, aber wer weiß. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen selbst schauen, ist man selber irgendwie frei von irgendwie so Schuld, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, man entdeckt halt eher diese negative Seiten, die man jetzt an ihr entdeckt, entdeckt man jetzt auch im Buch im Nachhinein und denkt sich so, okay, ich glaube, das ist damals gar nicht.
Ja, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht zieht man auch zu viel von ihrem wie heutigen Ich in das alte Buch.
Genau, weil
das ist auch schon 20 Jahre alt, das Buch. Ne? Und wer weiß, wer sie vor 20 Jahren war. Vielleicht war sie ein anderer Mensch und ist jetzt einfach crazy geworden. Who knows? Und das Thema Trennung von Kunst und Künstlern. Ich habe halt, ich glaube, in meisten Fällen mache ich es gar, also trenne ich es quasi, aber nicht bewusst, weil ich es einfach nicht weiß. Also kenne ich jeden, weiß ich nicht, jeden Tweet von Kollegah? No. Kenne ich jedes Interview? Keine Ahnung. Ist er jetzt gerade frauenfeindlich oder ist er jetzt gerade irgendwie der Heilige? Ich weiß es nicht, was er gerade ist. Ja. Ich habe halt bei vielen Dingen, Musik und so weiter, gerade besonders bei Musik, habe ich halt nicht den Anspruch, quasi dieses Gesamtbild, diese Gesamtbewertung zu haben. Von wegen, bin ich mit den moralischen Grundsätzen der Person einverstanden? Ja, dann höre ich die Musik. Wenn nein, dann bitte Spotify nicht mehr vorschlagen. Also aus Unwissenheit in der Regel nicht. Ich glaube, es gibt's. Ich habe das einmal gemerkt bei, ich glaube, Kevin Spacey war das. Mhm. So, ne, rund um diese ganze, weiß nicht, ob es Pädophilie oder Vergewaltigung war, aber auf jeden Fall so ein Bereich, wo ich mir dachte, nee, irgendwie kann ich's, konnte es einfach nicht mehr, also ich konnte es nicht mehr genießen, ich konnte keinen Film mit dem mehr gucken.
House of Cards zum Beispiel.
Ja, genau, ich konnte es einfach nicht mehr nicht sehen und da habe ich es einfach automatisch dann irgendwie abgeschaltet oder halt eben nicht mehr diese Filme geguckt. Wenn es jetzt aber ein richtig geiler Film wäre, den ich total feiern würde, wahrscheinlich würde ich da auch einfach diese Grenze ziehen und sagen, ich gucke den Film trotzdem, aber ja, ich glaube, da gibt es für mich weniger als vielleicht noch beim letzten Mal eine klare Positionierung von wegen, ja, ich achte immer drauf oder ich achte nie drauf, sondern wie du gesagt hast, kommt so ein bisschen drauf an.
Die Bedeutung so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, es geht gerade auch viel darum, weil, also nur um das nochmal kurz einzuordnen, Ende des Jahres kommt so ein neues Harry Potter-Spiel raus, Hogwarts Legacy.
So wird, wie Pokémon Go?
Nee, das gibt's schon quasi, das Harry Potter Pokémon Go, sondern eher ein Open World Hogwarts Zaubergame, also was sich die ganzen Harry Potter-Fans quasi eigentlich wünschen würden. So, hey, ich will in der Schule sein, ich will da mich austoben und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge, im Zuge der, gar nicht negativ gemeint, der Woke-Bubble, die wir ja gerade so ein bisschen haben, wir haben eine Empörungskultur, die in vielen Punkten vielleicht auch gute Punkte hat und wichtige Dinge anspricht, in manchen Punkten über das Ziel hinausschießt, egal, möchte ich gleich darüber urteilen. Auf jeden Fall, so in diesem Zuge würde halt viel darüber diskutiert, unterstütze ich, wenn ich dieses Spiel kaufe, J.K. Rowling, weil ich möchte nicht die unterstützen mit meinem Geld. Ich möchte keine crazy Menschen finanzieren, so ungefähr. Ja. So, dass die halt dann dazu, die mussten halt dann ein Statement rausgeben, so, hey, nein, sie verdient daran nicht, wir haben irgendwie Lizenz und bla, aber sie verdient daran nichts und so. Und in diesem Zuge habe ich halt so gemerkt, okay, krass, da gibt's halt wirklich, diesen Aspekt, von wegen Kunst und Künstler trennen, ist ja nochmal der Punkt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt wirklich der Meinung bin, Punkt XY ist ein richtig schlechter Mensch, so mit meinen begrenzten Informationen, die ich irgendwie haben kann, natürlich nur. Dann möchte ich ja vielleicht auch die nicht finanzieren, dann möchte ich ja Musik nicht streamen und so. Deswegen glaube ich, dass halt viele Menschen gerade dann doch die Künstler davon hinterfragen, dass sie sagen, will ich denen meine Streams schenken, wenn der jetzt irgendwie krasse Fehltritte hat, weil will ich den auf 1 schicken und keine Ahnung was, will ich, dass der Name Hogwarts oder Harry Potter ganz oben steht, wenn das dann mit J.K. Rowling in Verbindung gebracht wird, bla 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 bla. Und ich glaube, dass in diesem Zuge dann diese Diskussion eben aufkam und finde ich nochmal einen neuen Aspekt zu denken, okay, finanziere ich quasi das Böse, also der ist ein bisschen übertrieben gesagt, je nachdem, in welchen Situationen man eben, also über welche Verbrechen, man sagt, man spricht so, ne? Das fand ich nochmal ganz interessant, dass man sich darüber eben Gedanken macht, weil wir das ja bei Ernährung gefühlt häufig machen. So, ne, wem gebe ich mein Geld, ne? Will ich auf Nestle-Produkte verzichten oder nicht? Will ich den Biobau unterstützen?
Guter
will ich
Punkt,
den unterstützen?
Vielleicht nochmal,
Ankerkraut, gehen wir gleich drüber.
Gut. Ich glaube, das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, es gibt ja kein richtig oder falsch. Also jeder wertet es ja selbst für sich. Die einen sagen, ja, finde ich okay, das neue Harry Potter-Spiel zu kaufen. Die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, schwierig ist nur, wenn du auf einmal keine Fremdmeinung mehr zulässt. Von wegen, du bist der Meinung, man sollte auf gar keinen Fall dieses Spiel spielen. Also versuchst du jetzt allen das ultimativ schlechte Gewissen einzureden und sagen, nein, auf gar keinen Fall, du darfst das nicht finanzieren. Selbst wenn sie nichts daran verdient, weil die eine Lizenzvereinbarung haben, die kein, ne, du darfst es trotzdem nicht aus Prinzip und du darfst das nicht. Und dann finde ich immer so diesen Zwang, so nach dem Motto, du darfst nicht, du sollst nicht, das finde ich dann wiederum schwierig. Aber ansonsten ist es, ja. Also ich würde niemanden ausspuhen von wegen so, hey, mach's jetzt nicht oder mach's. Also eigentlich interessiert es mich relativ wenig so. Außer ich wäre halt voll involviert und das ist jetzt aber kein Fall, wo ich mich irgendwie mit beschäftigt habe und irgendwie das irgendwie spannend finde, da jetzt bei der Zeit reinzustecken. Genau diesen einen Fall, gibt ja noch andere. Daher.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, ne? Ich glaube, wenn jetzt Leute das hier hören und die da so voll drin sind, in wer auch immer, dann sind die wahrscheinlich emotional dabei, weil wir sind jetzt gerade so eher Beobachter von außen.
Ja.
Das Franchise finden wir irgendwie ganz cool, aber sind jetzt auch nicht die größten J.K. Rowling-Fans oder whatever, kennen eigentlich nicht ihre Geschichte so großartig, ne?
Ja, genau.
Nichts mit der am Hund. Und von außen finde ich es einfach mal ganz spannend, das eben so jetzt daran so zu sehen, weil man das schon, weil ich ja, weil man, ne, durch Chiara und auch die Realität und so kenne ich viele Leute, die halt Potterheads, sage ich mal, sind.
Ja,
und deswegen frage ich die jetzt immer so, und was sagt ihr dazu? Und die sind auch alle so ein bisschen hin und her gerissen und finden es alle ein bisschen schwierig. Und ja, finde ich ganz spannend, mal so von außen zu beobachten, wenn man selber halt nicht so involviert ist, wie du richtig gesagt hast.
Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, mir fehlt einfach auch das Wissen darüber, was sie jetzt alles getan hat in ihrem Leben und was jetzt genau für Parallelen gezogen werden zu eben den Büchern, den Filmen. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Ich glaube, das Fazit ist wie immer gleich so dieses Cancel Culture. Ist uncool so, ne, so nach dem Motto, macht das nicht, tut dies nicht. Aber die Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen, ist spannend und da können Leute sich ihre Meinung bilden und dann soll man damit rausnehmen, was man kann. So wie wir es jetzt ja auch
machen.
Das kann man ja entscheiden. So, natürlich sollte man sich mehr einlesen, als nur das hier zu hören.
Oder auch aber nicht. Das ist auch okay, es nicht zu machen.
Weißt du? Ja, ich meine, wenn man jetzt, sage ich, wenn man den Anspruch hat, eine fundierte Meinung zu haben, aber so kann man zumindest sagen, okay, ja, will ich damit jetzt was zu tun haben oder nicht? Will ich mich da tiefer reinarbeiten oder eben nicht? Und wenn nicht, ist es auch vollkommen okay.
Voll, voll.
Ja, lass uns zu dem nächsten großen Twitch-Skandal kommen.
Bro, ich kann einfach nicht mehr Gewürze kaufen von dieser einen Marke, die damals bei Höhle der Löwen war und jetzt super berühmt geworden ist. Was soll ich machen? Ich habe ein Dilemma.
Was soll ich tun? Oh Gott, es gibt auch andere Gewürze als das. Ich weiß es nicht. Womit soll ich meine Nudeln würzen?
Ja, aber ich glaube, die Background-Story ist ganz, ganz schnell erzählt. Ich glaube, ein Paar war das aus Hamburg. Hat ein Label gegründet namens Ankerkraut, hat sich gedacht, lass mal ein Business machen, sind in dem Zuge dann zu dieser Fernsehsendung gegangen, die Höhle der Löwen heißt, haben Investoren gesucht, haben auch mit, glaube ich, Frank Thelen war es, einen gefunden, der gesagt hat, yo, ich finanziere euch den Bums. So, dann haben die Investment bekommen, haben die ganzen Tausende von Millionen von Menschen, die immer noch Fernsehen gucken, haben das gesehen. Wahrscheinlich genauso eine Subsorte von Menschen, die immer noch Fernsehen guckt abends, aber gut, no judgment. Die haben das alle gesehen und gesagt, boah, ich muss jetzt zum Edeka rennen oder dem Supermarkt meines Vertrauens, Hashtag no Werbung. Sind dann hingelaufen und haben dieses Ankerkraut gekauft, fanden das so ein super geil, komplett anderes Geschmackserlebnis. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gekauft.
Es ist einfach nur Gewürz. Es ist halt so eins von diesen Hipster-Gewürzen nach dem Motto, wir haben extra Pizza-Gewürz irgendwie oder keine Ahnung was, im Glas mit Korkendeckel und so. Exakt. Also alles ein bisschen aufgefanzt, aber im Prinzip ist da nichts anderes als Paprika und Côte de Provence drin, so gefühlt.
Man weiß also, natürlich,
schon,
man, aber, also wir als Laien wissen jetzt, Disclaimer, wissen jetzt nicht, haben die vielleicht irgendwie besondere Verfahren zur Aufzucht dieser Paprikasorten, die dort verwendet werden, haben die bestimmte Produktionskriterien, die ethisch, moralisch besser sind als die von anderen Firmen. Keine Ahnung, Vielfalt.
Alles möglich, ja.
So, und jetzt haben die halt eben diesen relativ erfolgreichen Start hingelegt, glaube ich, haben jetzt ein paar Jahre eben Ankerkraut verkauft und haben jetzt aber vor kurzem bekannt gegeben, dass eben.
Oh, warte, davor ist ja noch was Wichtiges passiert.
Oh, das weiß ich gar nicht, erzähl.
Ja, weil ganz wichtig bei der Marke Ankerkraut ist, dass es eigentlich jeder Twitch-Streamer ist einfach fucking sponsored bei Ankerkraut. Egal, wen es gibt. Also du kannst die größten, name it, you name it, so eigentlich so gut wie alle, sind irgendwie sponsored bei Ankerkraut. Das heißt, sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, so Kooperations-Marketing-Verträge, Marketing macht keinen Sinn, Kooperationsverträge mit Streamern quasi zu haben.
Influencer-Marketing, ne?
Genau, aber richtig hart die Schiene gefahren. Ja. Die einen haben einen Tee mit denen rausgebracht, die anderen haben irgendwie eine ganz eigene Kochsache mit denen rausgebracht, andere aber wiederum auch gar nichts, sondern haben einfach nur mal einen Cross-Stream gemacht und haben gesagt, hey, Ankerkraut ist toll.
Mhm.
Und andere haben ganz normal irgendwie, weiß ich nicht, World of Warcraft gestreamt und unten links stand in der Ecke, Ankerkraut sponsert diese Stream.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und ich habe davon ja nur mitbekommen, also bevor ich wusste, dass Nestle also dass die irgendwie Nestle jetzt der größte Anteilseigner, glaube ich, von denen ist. Bevor das rauskam, habe ich nur bei Twitter so gesehen, so ich hiermit widerrufe ich meine Partnerschaft mit Ankerkraut, weil ich kann das nicht unterstützen. Und dann so zick 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 und so bitte äußert euch dazu, Streamer XY, seid ihr noch weiterhin da? Wenn dann könnt ihr das können wir nicht mehr unterstützen. Wann sagt ihr euch los von diesem bösen Konzern Ankerkraut? Wie könnt ihr das noch weiter finanzieren? Und die Streamer nur so, ey Leute, wir haben es auch gerade aus den Nachrichten erfahren. Bitte lasst uns mal kurz überlegen und schauen, was so geht. Aber tatsächlich. Also alle, die ich mitbekommen habe, haben innerhalb von einem Tag noch alles, zumindest nach außen hin, alles gekündigt, was irgendwie ging. Wie da so Verträge gekündigt werden können, habe ich keine Ahnung, ob das irgendwie einseitig einfach so geht und whatever. Aber auf jeden Fall, medienwirksam haben sich alle sofort losgesagt davon, weil sie nicht etwas unterstützen können, was wo Nestle mit draufsteht. Mhm. Punkt. Jetzt darfst du weitermachen. So, und jetzt hast du gesagt, ne, die Meldung kam.
Ja, und was ich halt mitbekommen habe, war ein relativ großer Shitstorm auch gegen, also in Richtung der Gründer dieses Ehepaars, die dann denen dann vorgeworfen wurde, von wegen, hey, wie konntet ihr nur, ihr habt eure ganze Kundschaft verraten, ihr habt eure Seele verkauft und ähnliche Kommentare. Stimmt.
Dann wurden auch so Sachen zitiert wie, ne, früher habt ihr mal irgendwie von der Website irgendwie gecaptured, so, irgendwie, wir stehen für Nachhaltigkeit, bla, 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 und dann so Nestle dagegen geschnitten, so nach dem Motto, wir wollen Wasser privatisieren und die Argumente
mal bringen. Ja, ja. Mhm. Ja, und ja, das ist so ein bisschen der Stand, um das mal kurz so ein bisschen aufzuarbeiten. Klar gibt es dann noch andere Details und so weiter, aber ich fand es halt interessant, wie heftig da dieser der Shitstorm auch war. Und einen Post fand ich wiederum ganz cool. Auf LinkedIn war das, glaube ich, auch. Keine Ahnung, wer das gepostet hat.
Auf LinkedIn!
Ja, Alter, das ist das neue Facebook, Alter. Ich wüsste, egal.
Sorry. Nee. Das ist das neue Facebook von vor 10 Jahren.
Ja, so. Na, egal. Andere Geschichte. Ja. Neuer Podcast. Da hat einer gepostet, naja, Leute, so erstens, ihr kennt doch gar nicht die Hintergründe und so, ne? Das ist eine Entscheidung von den Leuten. Vielleicht hängt deren Ehe gerade irgendwie am Seitenfaden und die haben sich gedacht, wir müssen diesen Bums loswerden, weil zusammen ein Business hochzuziehen als Ehepaar ist vielleicht die stümpste Idee auf der Welt. Lass uns einfach das Ding loswerden. Und zwar die einzige Käufer, den sie gefunden haben. Who knows? Vielleicht, ich glaube, das war das Hauptargument tatsächlich, was ich am geilsten fand, aber da gab es halt noch so andere Argumente, die so ein bisschen in die Richtung gingen, von wegen, hey, es ist deren Entscheidung, es ist deren Ding so und die sind niemandem was schuldig. Also, ne, so nach dem Motto, ihr seid nicht deren Kinder, so von wegen, ihr könnt jetzt nicht irgendwie von denen erwarten, dass sie ewig lang dieses Geschäft weiter betreiben und ihr kennt auch nicht die Geschäftszahlen, vielleicht ist das überhaupt nicht profitabel, vielleicht war das so die einzige Möglichkeit, um zu sagen, hey, wir müssen irgendwie noch ein Geld rausholen und dann weg damit. Also, die Leute wissen in der Regel nicht, was bei den anderen Leuten wiederum im Kopf abgeht, gerade bei denen, die das gegründet haben und das betrieben haben ein paar Jahre lang. Die werden wohl ihre Gründe gehabt haben und lasst die einfach in Ruhe leben. So. Die sind euch keiner Rechenschaft schuldig und vor allem keiner moralischen Bewertung. So. Also nach dem Motto, was für einen Job macht ihr eigentlich, für wen arbeitet ihr und wer seid ihr eigentlich, die anderen jetzt zu verurteilen, nur weil sie jetzt ihr Unternehmen verkauft haben. Was ist daran schlimm?
Ja, ja, ich glaube, so zwei Punkte. Ich glaube, was ich ein bisschen verstehen kann, ist diese Streamer-Leute, wenn du quasi Verträge mit denen hast in irgendeiner Form und die dann aus der Presse erfahren, dass da sich was ändert, das ist wahrscheinlich nicht so geil. Also wahrscheinlich auch, wenn man da sagen kann, naja, das ist halt nun mal so. Aber dadurch, was es ausgelöst hat, wäre es, glaube ich, ganz schön gewesen für die Partnerinnen und Partner zu wissen, okay, da passiert irgendwas, wir können vorher mal reagieren. Weil ich glaube, es hat auch viel dazu beigetragen, dass dann eben da irgendwie ganze riesen Kinderschitz, gleich böse gemeint, aber dass auf einmal 15-Jährige sich auf einmal für Ankerkraut oder für irgendwie Gewürze interessieren, liegt wahrscheinlich an den Streamern und auf einmal stürmen die dann die Twitter-Kanäle und machen da alles zunichte. Und ich denke, Leute, ihr habt damit eigentlich nichts zu tun. Ihr seid einfach nur gerade emotional aufgeheizt von dieser Streamer.
Sich gegenseitig aufgeheizt.
Bubble. Ja, genau, so, genau. Gar kein Vorwurf jetzt an die. Und was ich da gegen einen schlauen Tweet auch fand, war, Leute, bedenkt mal, euer ganzer Hass hier trifft gerade nicht die Personen, die das entschieden haben, sondern das sind irgendwelche armen Social-Media-Teams, die bei so kleinen Unternehmen vielleicht 2 Leute sind, die versuchen da, die Social-Media-Kanäle zu bedienen und bei denen brennt quasi die Bude. Das heißt, dieser ganze Hass, den ihr quasi ins Netz bläst, das trifft nicht Nestle, so. Das interessiert da keine Sau wahrscheinlich. Die ihr trefft, sind halt irgendwie 3 Azubis, die den Social-Media-Kanal von Ankerkraut irgendwie bedienen können. Fand ich auch nochmal ganz, ganz sinnvoll, den Hinweis eben zu sagen, ey, ihr macht da gerade, die vielleicht auch gar nichts davon wussten, weil wie sind so Unternehmensstrukturen, dann ist, also der kleinste Mitarbeiter weiß nicht, was der Chef für einen Deal aushandelt mit irgendwem, so ungefähr. Fand ich auch nochmal ganz gut zu bedenken. Ja, plus natürlich, das ist so ein bisschen Whataboutism natürlich, so ein bisschen, ja, schaut mal auch, also schaut mal auf euch, ihr seid jetzt hier die großen Moral Warriors, aber kauft ihr nicht auch mal ein KitKat an der Tanke? Verzichtet, guckt ihr wirklich bei jedem Lebensmittelprodukt hinten drauf, ob es von Nestle ist und kauft es dann nicht, wenn es von Nestle ist? Und ich könnte mir halt, also natürlich kann ich es niemandem absprechen, aber ich glaube, die wenigsten Menschen sind so elitär kontrolliert, sage ich mal, dass sie immer ihre, da sind wir wieder bei dem, ne, guck auf deinen eigenen moralischen Kompass, dass sie immer das Richtige quasi tun und nicht mal aus Versehen, weil sie Bock haben, bei der langen Fahrt zum Meckes rausfahren irgendwie und dann da irgendein schweinisches Menü gönnen. Und deswegen finde ich es immer so hart, wie dann da so die große Mistgabel- und Fackelkultur dann irgendwie im Internet herrscht.
Ja. Ich muss auch sagen, ich traue den meisten Leuten gar nicht so viel Grips zu, um abzuwägen, welches große Unternehmen, um die geht's ja im Moment, also mit Nestle als Beispiel, was genau die im Detail alles machen, nicht machen, um dann zu sagen, das ist für mich unterm Strich halt ein pauschal verachtenswerter Verein, ich will nichts mit denen zu tun haben und ich verachte die aufs Tiefste, weil das sind Haufen böser Menschen, die nur böse Dinge tun und die ganze Menschheit einfach nur versklaven wollen und alle, also das, so kommt es ja rüber. Und irgendwie traue ich denen dann nicht so richtig zu, das Ganze irgendwie in aller Facette irgendwie greifen und bewerten zu können. Und oft habe ich den Eindruck, dass es so, es gibt so ein paar Themen, die auch kontrovers sind und zu Recht und ne, die ich gar nicht schönreden will, aber dann so rausgepickt werden und dann ist es so, dieser ganze Konzern mit 300.000 Mitarbeitern aus der Schweiz ist komplett einfach von Grund auf böse. Jeder Mensch, der dort arbeitet, ist ein moralisches Wrack und verdient eigentlich gar nicht mehr zu existieren. So wird das Bild gezeichnet. Hey Leute, wer weiß, ob dieser eine Brunnen oder der, vielleicht auch mehr, I don't know, aber wer weiß, ob diese ganzen Aktionen cool waren oder nicht. Aber die haben auch vielleicht coole Sachen gemacht mit Babynahrung oder so, ne, die vielen Menschen ermöglicht hat, irgendwie so Trockenmilch oder so zu konsumieren. Hat auch irgendwie einen Wert, sonst würden die Leute das nicht kaufen. Also es ist nicht so schwarz-weiß an der Stelle. Lasst uns mal so ein bisschen chillen und sucht nicht immer den Sündenbock, dem ihr alles irgendwie anlasten könnt. Weil ich glaube, so einfach ist die Welt dann auch wieder nicht, dass man das so pauschal eben auf das eine reduzieren kann. Sagen, Nestle, pauschal einfach schlecht. So, ich glaube, das kannst du so nicht stehen lassen. Das wäre einfach zu simpel. Da würdest du viele, viele Informationen einfach ignorieren und einfach nur ja, den Sündenbock suchen.
Genau, ich glaube, dass es da auch mehr um dieses Argument geht, wem gebe ich jetzt mein Geld quasi, also wie das gerade das Argument mit J.K. Rowling, weil man könnte mal jetzt sagen, nicht in der perfekten Welt, aber gehen wir einfach davon aus, Nestle kauft oder ist jetzt größter Anteilseigner an Ankerkraut.
Ja.
Grundsätzlich heißt das ja erstmal gar nicht, dass sich dieses Produkt oder irgendwas innerhalb dieser Firma ändert, das außer dass noch ein Logo hinten mit mehr draufsteht.
Wenn überhaupt.
Das heißt, wenn überhaupt vielleicht, genau. Das heißt, wenn ich dieses Produkt cool finde, und vorher mega geil auf diese Gewürze war, wie auch immer man so emotional bei Gewürzen werden kann. wenn auf jeden Fall diese Gewürze mein Leben vorher bestimmt haben, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich die ja einfach, also dann ist das Produkt an sich wird nicht schlechter. Das heißt, das ist ja erstmal alles cool, was ich ja wieder verstehen kann, wenn man dann selber zu dem Entschluss kommt und sagt, naja gut, jetzt gibt es wahrscheinlich ein kleiner Share in irgendeiner Form eben an die Nestle Mother Company irgendwie gehen. Und das finde ich halt nicht cool. Ja, dann go vegan, so ungefähr. Also dann mach halt irgendwie deinen Teil, so, dann gib denen kein Geld, verzichte da drauf kauf was anderes. Exakt. So, ne? So wie es, genau diese Debatte, vor diesem Konflikt stehen ja tagtäglich Leute, die sagen, ich möchte keine Fleischindustrie unterstützen, ich möchte Käseindustrie nicht unterstützen, ich möchte whatever was für eine Industrie, Zuckerindustrie nicht unterstützen, deswegen kaufe ich keine Softdrinks. So die Vorteile, also, ne, von dieser Marktwirtschaft, dass wir halt irgendwie, dass das Geld den Markt regelt in irgendeiner Form, ist der Vorteil halt, dass wir ja mit unseren Einkäufen bestimmen können, was mehr produziert wird. Ne? Siehe Rügenwalder Mühle, auch hart in der Kritik, natürlich, bla bla, whatever, will ich gar nicht drauf eingehen, aber die machen mittlerweile mehr Cash mit ihren veganen Produkten und stellen ihre Produktion darauf um, weil sie einfach sagen, uns persönlich ist doch scheißegal, ob ihr unser Fleisch kauft oder vegane Würstchen. Hauptsache, wir kriegen Geld. Und wenn wir unser Geld mit veganen Produkten verdienen, ja cool, dann machen wir mehr vegane Produkte. Und so sieht man, finde ich, ganz schön einen Shift. Oder Hafermilch erlebt ja gerade auch so ein bisschen dieses Phänomen, dass ich mittlerweile echt viele Leute kenne, die sagen, ey, in meinem Kaffee mag ich viel lieber Hafermilch als richtige Milch. So. Und so wird es dann shiften. Aber natürlich, dazu gehören immer die Diskussionen, die auch da die ihren Platz haben dürfen. Aber ich fand es schon krass, wie sich über Gewürze, was sich da entladen hat. Das war schon irgendwie ganz witzig.
Ja, auch hier wieder zwei Perspektiven nochmal auf das Thema. Die erste Perspektive ist, wie du auch richtig gesagt hast, erstmal ändert sich nichts. Ne? Und jeder hat das Recht, eben frei zu entscheiden, kaufe ich dieses Gewürz oder kaufe ich ein anderes Gewürz. Auch das hast du gesagt. Ne? Und ich finde immer einen Unterschied zwischen ich berichte etwas, ne, so eine Art Berichterstattung, wie man das von so Zeitungen und sowas erwartet, wo einfach da steht, ganz nüchtern, Unternehmen X hat Unternehmen XY gekauft. Ende. Das ist erstmal eine neutrale Berichterstattung. Fein, das ist gut. Solche Informationen sollten ja irgendwie zugänglich sein. Aber dieser andere Aspekt von wegen, ich finde das doof und alle, die das gut finden, sind schlechte Menschen, jetzt natürlich extrem ja. dargestellt, hat nichts mit neutraler Informationsverteilung zu tun, sondern eher was mit von wegen, ich versuche mich jetzt gerade moralisch über andere Menschen zu stellen, indem ich denen sage, was richtig und was falsch ist und andere Leute, die eben nicht meiner Meinung sind, versuche, ein schlechtes Licht zu rücken. Und das ist immer die Frage, was ist deine Intention dabei? Und oft finde ich nichts Positives daran, wenn Leute sowas machen. Es ist eigentlich nur Beweihräucherung, Selbstdarstellung und das Schlechtmachen von anderen Menschen, die nicht deiner Meinung sind. Das finde ich total schwierig.
Ja, das muss man aber nochmal unterscheiden, weil du gerade so schön gesagt hast, ne, wir haben aber diese Neutralberichterstattung und trotzdem kann es ja oder ist es ja legitim, einen Kommentar zu verfassen.
Ja, nach
dem Motto, hey, Disclaimer, meine Meinung dazu ist folgendes. Ich finde, es ist nicht vertretbar, aus diesen und diesen Gründen einen Artikel oder irgendwas zu schreiben und das irgendwie zu markieren. Aber da sind wir ja weit weg von einzeiligen Twitter-Kommentaren, die dann so reinfliegen irgendwie. Ne? Also das ist ja auch total legitim und das finde ich ja auch total spannend oft, Kommentare zu lesen, also gute Kommentare, die halt sagen, ey, aus der Blase kommt eben diese Ansicht und aus der Blase diese Ansicht und so kann ich mir dann vielleicht noch besser meine Meinung bilden, weil nur neutrale Fakten finde ich ja vielleicht manchmal auch langweilig. Ja. Und ich will ja vielleicht auch die Perspektiven irgendwie haben von anderen. Aber das ist ja was anderes als dieser, wie du sagst, deine Meinung ist verboten und deine nicht.
Genau, das ist und im Endeffekt, was es wozu es führt, ist, du kriegst Aufmerksamkeit, weil Leute streiten sich um deinen Kommentar, deine Meinung und dann kriegst du halt eben Aufmerksamkeit, so. Und na gut, auch das kann man niemandem verübeln, so funktioniert dann auch das die Medienlandschaft, Aufmerksamkeit gleich Geld. So, aber die andere Perspektive, die ich auch spannend finde, du hast die ganzen Twitch-Streamer erwähnt. Und für den einen Twitch-Streamer war das vielleicht so ein Side-Gig.
Ne? Wichtiger Punkt.
Für den anderen Twitch-Streamer war es vielleicht der erste Brand-Deal und vielleicht die Chance auf weitere Brand-Deals und endlich die Chance von seinem Job bei Edeka, wo er das Ankerkraut den Leuten in den Warenkorb legt, endlich mal zum selbstständigen Twitch-Streamer zu werden. Und es gab aber gar nicht so, also es war schwierig, also ist, glaube ich, nahezu möglich, als einzelner Twitch-Streamer zu sagen, hey, ist mir scheißegal, das sind meine Brötchen, ich habe eine Familie, die ich, jetzt kann man sagen, ist Twitch-Streaming ein richtiger Beruf, andere Diskussion, aber vielleicht, du kennst das einzelne Schicksal nicht, aber für diese eine Person, Wie willst du das noch irgendwie durchziehen? Alle werden dich fertig machen. Nur weil du vielleicht sagst, hey, mir ist das egal. So, ich verdiene damit meine Brötchen. Lass mich doch. Keine Chance, du bist raus. Und für den einen, wie gesagt, kein Unterschied von heute auf morgen. Für den anderen vielleicht ein Teil seiner Lebensgrundlage, die auf einmal sich in Luft aufgelöst hat. Auch das muss man irgendwie berücksichtigen, finde ich. Wenn man eben, auch insbesondere dann, wenn man moralisch argumentiert und sagt, oh, Nestle ist so böse. Ja, du hast gerade mit deinem Hate-Kommentar vielleicht irgendwem auch gerade seinen Lebensunterhalt quasi unter den Füßen weggezogen. Vielleicht wollte die Person auch den nächsten Deal mit Nestle machen und dann auch irgendein anderes Produkt vermarkten. Vielleicht sollte da eine langjährige Kooperation entstehen. Das war's. Das Thema ist durch. Jetzt kann man auch da sagen, ja, ist doch halb so wild und Moral über das einzelne Schicksal, aber da sind wir auch wieder weg von Prinzipien hin zum Utilitarismus. Und hast du initial so argumentiert? Ich glaube nicht. Du warst sehr prinzipienlastig und jetzt auf einmal, also, ne, ich glaube, der Punkt ist aber, also, ich hoffe, das ist
absolut geworden. Ja. Ja, das fand ich irgendwie auch noch ganz schön so zu sehen, dass dann die ganzen großen Streamer da auch so ein bisschen darauf hingewiesen haben, so nach dem Motto, ey Leute, für mich ist das echt kein, genau wie du es gesagt hast eigentlich, für mich ist das kein Ding, so, ich kann da einfach raussteigen, aber hört jetzt auf, in irgendwelche Chats zu gehen von Streamern mit 100 Zuschauern oder so und dann zu sagen, warum bist du, also, du kannst es ja vorstellen, also das ist ja genau das, also das ist ja so wahnsinnig, wie so Influencer-Kram funktioniert, so, weil die können ja, also wie soll ich sagen, wie unkontrolliert diese Massen dann eben sind, weil du kannst selber noch hingehen als Influencer und kannst sagen, ey, mach dies bitte nicht und das ist doch alles cool und so und bla 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 bla. Aber die Horde der Anhängerschaft in irgendeiner Form gehen überall los und sagen, hey, wie kannst du das noch machen? Warum das alles? Streams waren voll mit den Kommentaren. Mhm. Und alle waren so, ja, wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen, so, lass uns doch bitte jetzt hier in Ruhe und so. Und ja, es ist, und wie gesagt, wir reden nicht über, also, ja, also natürlich Leute, die jetzt voll in diese Nestle-Kritik drin sind und die da, ne, sich bei diesen einen, bei bestimmten Punkten wie die Wasserprivatisierung und so da voll drin sind und wissen, wie Leute ausgebeutet werden, fein, so, die haben bestimmte 100% ihre Punkte, ja, so. Klar, klar. Aber ich glaube, wie du richtig gesagt hast, diese Company und dieses Thema ist halt mehrdimensionaler, anstatt dass ich jetzt hingehen kann und sagen kann, weil du jetzt noch Anker-Kraut als Sponsor hast, sorgst du dafür, dass Kakaobauer XY stirbt. So, ich glaube, das wäre halt ein bisschen zu kurz gedacht, weil dann sind wir wieder bei, was ist mit Autofahren, was trinkst du Kaffee, welchen Kaffee achtest du so drauf, wenn du jetzt zum Bäcker Kamps gehst, was für einen Kaffee der benutzt? Oder ist es da vielleicht okay, wenn du schnell mal einen Kaffee mit dem To-Go-Becher und keine Ahnung was nimmst und so? Also, ja, also ich glaube, das ist immer krass, wenn man sich selber dann diese moralische Hoheit sichert und dann im Internet schnell anderen Leuten irgendwie auf die Fresse haut, sag ich mal, wo du im echten Leben würde ja jemand dann fragen, hey, warum gehst du mich gerade so an? Und dann würde man schnell wahrscheinlich sagen, ja, weil die anderen, siehst du nicht, alle sind doch der Meinung. Ja, aber was genau ist der Punkt? So, ne? Also ich glaube, dass viele eben dann nicht mehr überhaupt die Validität oder den Punkt dahinter haben, obwohl es schon manche gibt, die gute Punkte haben, wie gesagt. Aber ich glaube, die große Masse ist einfach nur auf dem, weil sie es einfach witzig finden. Einfach, okay, wir schwimmen jetzt gerade mit dieser Welle und das macht irgendwie, ist actionreich. Das ist cool, ja, ja, oder wie auch immer.
Auch da, ich muss immer an die Simpsons denken, weil die haben immer so geile Bilder eigentlich für solche Momente. Es gab ja auch häufiger so Folgen, wo irgendeine einzelne Person total gehatet wurde. Manchmal war es Mr. Burns, aber es war auch mal Homer Simpson, glaube ich.
Meistens ist
es
Lisa.
Meistens war Lisa diejenige, die sich irgendwie alle noch schlichten wollte. Aber im Grunde genommen war es halt immer dieses Bild von halb Springfield mit bewaffnet mit Fackeln und Mistgabeln. Ja, ja. Und dann halt alle auf eben die genannte Person drauf. Und ich habe so das Gefühl, das ist immer das Bild, was mir in meinem Kopf entsteht. Wenn auf einmal so 30, 40 Leute dein Stream stürmen und dich folgt, Spam, da denke ich mir so, ihr seid einfach gerade ein Haufen instrumentalisierter, nicht wirklich selbstreflektierter, nicht denkender Menschen, die einfach nur einen Impuls bekommen haben, zack, ihre Gabeln und ihre Fackeln rausgeholt haben und straight loslaufen, ohne mal für einen Moment irgendwie einmal innezuhalten und mal zu überlegen, was tue ich hier eigentlich. Und ich glaube, das Bild hat man halt im Internet nicht, weil das so Name und dann ein Kommentar, aber nichts anderes ist das eben quasi die Hetzjagd gegen einzelne Menschen. Das ist, wann war das gut? Wann ist das cool geworden? Ey, lass los.
Frag mal Hexe XY. Ich glaube, die fanden das nie gut. Ja. Aber du hast es gerade so schön gesagt mit dem Wort instrumentalisiert. Das Spannende ist ja, das ist was, darauf wollte ich eben so ein bisschen hinaus, dass ja noch nicht mal jemand bewusst hingeht und sagt, bitte Menge, stürme das. Das ist nicht mal so nicht so wie Trump sagt, hier stürmt man das Kapitol so ungefähr, sondern eher so ein, hey, das ist mein Statement zu dieser Nummer. Bitte macht keine Scheiße. Bleibt nett und freundlich. Und die Leute sind so, so scheißegal, was die Person. Also es ist nicht mal irgendwie eine bewusste Steuerung. Es ist einfach ein, das ist heute meine Aufgabe im Internet. Ich habe heute, das ist mein Hobby. Das ist jetzt meine Sache, die mir heute den Tag spaßig macht. Keine Ahnung. Vielleicht ja sogar mit guten Hintergründen. So nach dem Motto, ich will aufklären. Aber worüber eigentlich? Du hast selber zu wenig Peil von den Hintergründen, aber ich möchte aufklären. es ist völliger Wahnsinn.
Ja. Und das ist halt, ja. Und ich finde, sorry. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es auch irgendwie nicht das geilste Thema jetzt gerade, aber ich finde irgendwie, die in der letzten Woche irgendwie aufgekommene Debatte um dieses, also wie steuert man sowas im Rahmen dieser ganzen Twitter-Akquisition durch Elon Musk, fand ich auch wiederum super interessant, weil eigentlich war die zentrale These nach dem Motto, wir müssen unseren Space, in dem Fall Twitter, aber das kannst du auch auf Twitter und so übertragen, den müssen wir irgendwie schützen. Wir können nicht noch mehr Chaos, wir können nicht noch mehr Hate und wir können nicht noch mehr, eben das, was wir gerade beschrieben haben, wir hätten die Jagd irgendwie zulassen. Aber die Frage war, wie löst man das Problem? Und da fand ich super interessant, um die verschiedenen Meinungen zu betrachten, so von wegen, die eine Partei, die sagt, hey, wartet mal, wir können das nicht in die Hand einer Person geben, weil die Person kontrolliert dann alles. Und dann, wer sagt uns, dass sie eben alles so gestaltet, wie das unseres Zieles irgendwie nützlich ist? Die anderen sagen, ja gut, aber diese eine Person hat die richtige Absicht. Lass doch die eine Person eben den Laden übernehmen und eben dafür sorgen, dass weniger, weiß ich nicht, Bots und sonst was entsteht und eben den Hass fördert. Und dann sagen andere wiederum, nee, lass das einfach, wie es ist. Jeder Versuch der Änderung könnte im Feuer aufgehen. Und einfach die ganzen Diskussionen darum sind, nach dem Motto, brauchen wir mehr Moderation oder weniger? Müssen wir mehr Meinung zulassen oder weniger Meinung zulassen? Was ist gefährlicher, was nicht? Das war einfach super interessant zu beobachten. Und wir sehen es ja, wie in dem Beispiel mit Ankerkraut, immer wieder, dass eben so Sachen total eskalieren. Das ist die Frage, wie löst man aber dieses Eskalationsproblem? Ist es überhaupt eins oder reden wir uns das ein, weil wir diese Diskussion nicht geil finden? Fragen über Fragen.
Ja, da fand ich es ganz schön. Ich habe letztens so einen kleinen Doku-Schnipsel gesehen über in Bayern war das. Das war irgendwie Deutschlands erste Einheit gegen Cyberkriminalität, so ungefähr. Mhm. Also gegen Hate-Kommentare im Internet. So, das nicht Cyberkriminalität, sondern weil ich ja oft auch die Meinung vertreten habe, so die Polizei, da passiert eh nichts, so ungefähr. Und das war ganz schön, mal so ein Beispiel zu sehen. Das war dann wirklich so, ich glaube, da ging es gegen irgendwelche Kommentare, gegen irgendwelche Bürgermeister von irgendwo und so, irgendwelche Morddrohungen, whatever. Und dann sind die halt da morgens hingefahren, haben die Wohnung gestimmt und gesagt, so, jetzt hast du mal Konsequenzen. Und das war so ein 45-jähriger Mann alleine da so, oh, wie, jetzt kriege ich hier wirklich Konsequenzen, das kann doch nicht, das war doch ein Scherz und so, keine Ahnung. Ja, der hat das richtig auf den Sack gekriegt, so. Und das fand ich irgendwie ganz, also, das finde ich immer ganz spannend, weil dieser Shitstorm zu Ankerkraut jetzt quasi dann auch ausgeartet ist, dass auf einmal, also von, hey, bitte unterstützt nicht Nestle, die sind nicht so geil zu anderen Menschen hinzu. Deine Eltern sind der Teufel und ich wünsche allen Menschen den Tod, die jetzt unter diesem Kommentar was anderes sagen, so ungefähr. Das ist halt so krass, wie schnell sowas im Internet einfach eskaliert. Und ich habe das Gefühl, die Menschen verlieren dann also voll diesen Blick für, was sage ich da eigentlich gerade? Kann das konsequent, also das ist alles so konsequenzlos. Natürlich fordere ich jetzt nicht, jeder Mensch, der mal irgendwie sich im Wort vergreift, muss jetzt in den Knast oder so. Aber ich finde, das zeigt immer das, was ich mal eine Zeit lang immer so meinte mit, ne, rechtsfreier Raum, so nach dem Motto, das ist so ein Raum, wo man das Gefühl hat, da gibt's keine Benimmregeln. Und irgendwie fehlt da mal so dieses, ey Leute, denkt doch mal dran, da sind Menschen, denen ihr das gerade schreibt. Und das sind auch noch Leute, die damit nichts zu tun haben im Zweifel. Weil der Nestle-CEO, der irgendeine Scheiße vielleicht eintütet, der liest die Scheiße nicht. So, den interessiert das nicht, was du hier schreibst. Der guckt auf seinen Kontostand und sagt, ka-ching, und du machst jetzt gerade das Leben zur Hölle von dem Social-Media-Mitarbeiter, von dem Streamer XY und auch von vielen anderen, weil was seid ihr eigentlich für ein Mob? So, was ist das? Guckt euch mal um. Und dann siehst du, ah, du bist doch der 12-jährige Jimmy, 3 Klassen unter mir. Was machst du denn hier? Ach, du hast auch keine Ahnung, warum du hier bist? Ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Aber lass mal hassen. Ah.
Ja, ja. Und lass mal hassen lassen. Und dann bist du der Vorstand von Twitter und überlegst dir, warte mal, wenn wir jetzt da irgendwie die ganzen Hater und Bots irgendwie rausfischen, warte mal, dann haben wir aber kein Nutzerwachstum mehr. Fuck. Auch doof, ne? Ja. Und ja, also hast du so viele Interessenskonflikte, das ist echt schon, ja, einfach nur anstrengend ist, darüber nachzudenken, wie man das Ganze irgendwie moderiert, aber nicht vielleicht
tot moderiert quasi, also ne, dadurch
zum Schluss. Ja, zensiert aber auch, ne? Also dass man dann sagt, okay, das ist einfach so ein geschützter Raum, dass jegliche Äußerung quasi schädlich ist, so nach dem Motto, oh, du guckst Harry Potter, was ist los mit dir? Okay, ja, sorry, dass ich Harry Potter geguckt habe. Hashtag Harry Potter ist gleich irgendwie rechtsradikaler Transvestitenhasser. So, ah, Hilfe! So, und ne? Ja.
Aber hast du da mehr von mitbekommen? Ich habe nur die englischen Überschriften gelesen und hab's nicht ganz verstanden. So nach dem Motto, da stand irgendwie so, Twitter, bla bla bla, wendet sich an irgendwen, damit sie die irgendwie vor dem Kauf von Elon Musk schützen in irgendeiner Form? Also in welcher Form? Sagen die so, ey, Goldman Sachs, kauft zwar bitte, bevor der uns kauft, oder was? Oder was ist die, was, wie funktioniert dieser Schutz?
Ich glaube, in dem Fall waren es 2 Banken, die engagiert wurden, quasi um eine Regelung, einen Beschluss aufzusetzen, der es Bestandsaktionären von Twitter ermöglicht, im Falle einer Übernahme, die dadurch definiert ist, dass jemand über 14,9% des Unternehmens kauft, quasi dann sehr, sehr vergünstigt, neue Aktien zu beziehen. Also du hast jetzt eine Twitter-Aktie, Elon Musk kauft über 15%, du darfst eine zweite Twitter-Aktie mit 50% Rabatt kaufen. Mhm. Das gibt dir die Möglichkeit, einfach neue Aktien zu erwerben, was quasi den Gesamtpool der Aktien auf einmal richtig krass aufbläht, weil viele würden dieses Angebot annehmen, ist ja sexy.
Klar.
Was wiederum dann das initiale Angebot des Käufers irgendwie unrealistisch macht, weil du hast ja gesagt, ich kaufe die pro Aktie für einen bestimmten Preis. Und auf einmal gibt es viel, viel mehr Aktien. Und dann ist die Frage, wie wird sich der Kurs anpendeln und so weiter. Aber in der Regel ist aus historischer Sicht sowas relativ dann unmöglich, dann für den Käufer noch mehr Aktien zu kaufen. Weil immer mehr Aktien entstehen und dann ist es so nach
dem Motto. Ja, wie so eine Art Wettbieten gegen unendliches Wachstum, so ein bisschen. Okay, verstehe.
Also, was ist einfach nur. Also, und die Argumente von Twitter waren: Naja, wir möchten ja für unsere Aktionäre das Maximum rausholen und so können wir denen ja mindestens schon mal noch einen Discount geben. Mhm. Und das heißt, die werden dann teuer rausgekauft und haben dann quasi mehr bekommen, als wenn sie einfach nur so das Angebot annehmen würden. Ja, und.
Geht das durch oder geht das nicht durch? Was vermutest du?
Ob die Twitter damit erfolgreich ist?
Ja.
Ich glaube schon, aber ich glaube, die Konsequenz eines Erfolgs ist es auch, dass der Vorstand von Twitter sehr, sehr wahrscheinlich vor Gericht gezogen wird, weil es schwierig für es wird schwierig für Twitter sein, zu argumentieren, dass das der richtige Schachzug war, weil der Vorstand selbst hat eben die Pflicht, den Aktionären möglichst viel Wert zu generieren. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre zu sagen, wir suchen einen alternativen Käufer, der bereit ist, mehr zu bieten, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Wird. Oder die andere Möglichkeit wäre zu sagen, gut, wir nehmen eben das Angebot an und zahlen den Rest aus. Und die dritte Möglichkeit, so ist man drei, wäre zu sagen, wisst ihr was, liebe Aktionäre, der Preis, den Elon da geboten hat, der ist nicht fair und wir glauben, mit diesen Maßnahmen die Aktie noch weiter im Wert zu steigen, dass wir jetzt zu ihm Nein sagen, aber der Kurs der Aktie wird in 6 Monaten meinetwegen höher sein als das, was er versprochen hat zu zahlen.
Ist ein Gamble.
Und wenn man sich die Historie des Aktienkurses anguckt, Twitter ist, glaube ich, vor 10 Jahren an die Börse gegangen und in 10 Jahren hat das Ding 8% Zuwachs erlangt. Mhm. Was viel, viel schlechter ist als jeder Fonds, den du hättest kaufen können fast. Das heißt, jetzt zu sagen, ach, wir haben jetzt nach 10 Jahren plötzlich eine Idee, die den Kurs noch weiter steigt, als was jetzt der Fall ist. Ich glaube, denen wird es an Argumenten fehlen. Und jetzt haben die sich quasi Zeit erkauft, erstmal zu sagen, gut, wir haben jetzt eben diese sogenannte Poison Pill installiert, die es ihm möglich macht, schwierig macht, das Ding zu kaufen. Und ich bin gespannt, wie der nächste Schritt eben aussieht, der eigentlich heute irgendwann publik gemacht werden muss, weil das Angebot steht auf dem Tisch, liegt auf dem Tisch, die müssen eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, die haben sich erstmal ein bisschen versucht, Zeit zu kaufen mit dieser Erklärung, mit Hilfe der Banken und jetzt müssen sie gucken, was der nächste Schritt sein wird. Aber ich glaube, es wird schwierig sein für den Vorstand jetzt irgendwas zu finden, was eben die Aktion rechtfertigt. Und irgendwer wird die dann verklagen, weil im Grunde genommen wird es dann heißen, die haben das Angebot abgelehnt, de facto, durch diesen Move. Und haben aber es aber nicht geschafft, mehr Geld zu generieren. Ja. Also sind die ihrer Verpflichtung des Vorstands nicht nachgekommen. Ergo schulden sie jetzt quasi privathaftend. Das übernimmt auch keine Berufsversicherung in irgendeiner Form oder keine Vorstandsabsicherung. Müssen jetzt privat aus ihrer eigenen Tasche den Bums zahlen. Und der Bums sind mehrere Milliarden Euro. ich weiß nicht, wie sie das vorgestellt haben. Jo. Und wird auf jeden Fall noch spannend.
Weil du immer argumentieren könntest, wenn Alan das gekauft hätte, dann wäre das, hätte ich daran verdient quasi.
Ja, jeder hätte daran verdient.
Ja, genau. Und ihr habt euch dagegen entschieden, dafür müsst ihr uns eine Kompensation quasi leisten.
Genau.
Oder uns halt versprechen, dass mir. Ah, ist spannend. Das ist ja tatsächlich wieder im Kleinen, wie bei mir im STV so ungefähr, wenn wir als Vorstand uns verschulden, weil wir sagen, ey, wir bauen jetzt irgendwie ein 50.000-Leute-Stadion. So, dafür nehmen wir einen riesen Kredit auf und auf einmal bleiben die Leute fern und wir können das nicht wieder reinholen in irgendeiner Form, sind wir haftbar dafür. Ne? Ja. Das ist ja krass und das ist ja da ähnlich, nur dass halt das ein gemeinnütziger Verein ist, der keine Wertsteigerung haben darf, glaube ich, und so ein Kram. Ja. Und das da ein bisschen anders ist, der auf Wertsteigerung ausgelegt ist, gefühlt.
Ne? So. Ja, und ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist halt auch noch, der Vorstand hat halt einen Interessenskonflikt in dieser Situation. Weil in der Kaufabsichtserklärung stand ganz klar drin, ich vertraue weder dem Vorstand noch dem Management.
Was deswegen bye-bye.
Nett heißt, sobald der Laden mir gehört, seid ihr raus. So, ich glaube, Elon hat das schon relativ geschickt eingefädelt, dass er relativ straight gesagt hat, das ist der letzte Preis, den ich bereits habe, ich mache keine Verhandlungen und wenn der Laden mir gehört, schmeiße ich euch alle raus. Mhm. Und das ist natürlich für den Vorstand eine schwierige Situation, weil jeder, der jetzt klagen wird in der Zukunft, kann sagen, ihr habt aus Eigennutz gehandelt, ihr habt nicht im Sinne der Aktionäre gehandelt, sondern um smart. Euren eigenen Arsch zu retten. Also ist der Fall offensichtlich. Und was noch dazu kommt, die meisten Vorstandsmitglieder von Twitter haben kaum Anteile von Twitter.
Das heißt, für die ist es quasi egal.
Ja, so. Okay. Und jetzt kann man noch weitere Zahlen rausgucken, so was interessant ist, zum Beispiel zu vergleichen, wie viel Umsatz generiert ein Mitarbeiter? Bei Twitter sind es ungefähr 600.000 US-Dollar pro Mitarbeiter. Pro Jahr.
Crazy, wie man sich das ausrechnen
kann. Ja, du nimmst halt die Anzahl der Mitarbeiter, also nimmst den Gesamtumsatz geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter.
Ja, okay.
Google wiederum macht 2 Millionen pro Mitarbeiter, roundabout.
Mhm.
Facebook 1,4 Millionen pro Mitarbeiter.
Das heißt, die sind viel effektiver, könnte man fast sagen.
Könnte man
mit
sagen.
Weniger Leuten
ist auch die so.
Mehr Geld.
Ja. So. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen dann auch, wie soll ich sagen, nachvollziehbar, das ist jetzt sehr in eine Richtung argumentiert, warum jetzt auch Twitter und die ganzen Mitarbeiter sagen, ey, Kacke, weil wenn jemand da reingeht und reflektiert, so nach dem Motto, was ist dein Job, was tust du hier und wie trägst du dem Wert dieses Unternehmens bei, könnten böse Zungen sagen, warte mal, ihr seid nur so ein Drittel so effizient, effektiv, wie auch immer, wie Google. Kriegt ihr bestimmt auch hin. Also könnt erstmal die Hälfte, Drittel von euch können erstmal gehen. So, und das sind so Dinge natürlich, die dann auch im Unternehmen selbst natürlich für Unruhe sorgen, weil die ganzen Leute bei Twitter, die auch vielleicht wissen, so nach dem Motto, ich habe keine Daseinsberechtigung, aber der Job ist super bequem und ich weiß, ich fliege halt als erstes raus, weil ich faktisch nichts mache. Und die Leute, die eben halt auch für so Sachen zuständig waren, wie den Algorithmus zu programmieren oder halt auch Entscheidungen zu treffen, wie von wegen diese Person, Beispiel Donald Trump, wird jetzt gebannt für die und die Aussagen. Das ist wahrscheinlich irgendwo noch dokumentiert, alleine über den User. So, ne? Und wenn du das auf einmal öffentlich machst, was meinst du, was für Shitstorm-Potenzial für diese einzelnen Individuen ausbricht? Stell dir vor, die ganzen Trump-Leute, die Trump lieben, erfahren jetzt, dass Person X vor 3 Jahren den Account gebannt hat. Oder
holt wieder die Gabeln!
Und gut, jetzt ist das eine Szenario, was nicht kommen muss. Ne? Aber ich glaube, viele Leute haben dann auch intern jetzt einfach die Hosen voll, weil ihr Job in Gefahr ist mit der Situation und eben im Zweifel auch noch mehr, eben nämlich ihre Reputation oder was auch immer. Weil jeder wird wissen, oh, wenn du zu den 3000 Mitarbeitern gehörst, die gefeuert wurden, dann bist du wahrscheinlich einfach ein Larry gewesen, der die ganze Zeit gechillt hat. Jedenfalls könnte das eben die Außenwahrnehmung dann sein. Das heißt, ich kann verstehen, wieso auf allen Seiten jetzt gerade so eine hitzige Diskussion entbrennt und alle sich fragen, was passiert gerade zur Hölle und oh Gott, ist das schlimm oder ist das gut? Und ich finde es in dem Fall halt einfach spannend, als wie ich sagen, so ein Beispiel von wegen, was kann eigentlich passieren, wenn die Leute ihren eigenen Job nicht ausführen, sondern auf einmal in so einem Interessenkonflikt panisch vielleicht auch handeln, so wie die Leute von Ankerkraut. Die Ankerkraut-Streamer quasi in Panik versetzt wurden, du musst jetzt aufhören, das zu promoten. So war auf der Vorstand von Twitter auf einmal in Panik, von wegen, oh Gott, es wird ernst, was tun wir? Oh Gott, wir machen jetzt erstmal diese komische Maßnahme. Vielleicht war das einfach zu schnell überhitzt und vielleicht einfach der Fehler ihrer Karriere. Das war's für die Leute.
Ja. Ah, spannend. Ja, ist ganz interessant, dass, weil ich glaube, im Kleinen kann man sowas ich erinnere mich, ich glaube auch in deinem Bekanntenkreis gab es vielleicht mal sowas, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, das ist ja auch, wenn man sich das so vorstellt, so wie wenn ein Träger wechselt von einer gewissen Institution oder wenn die Chefetage auf einmal ausgetauscht wird oder du gehörst auf einmal zu wem anders und so. Ich glaube, dass da immer viele, viele Unsicherheiten mit dran hängen, weil du weißt ja nie, wer kommt. Und nimm zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen, bei uns im HBG. Ja. Wir haben jetzt eine stellvertretende Schulleitungsstelle ausgeschrieben, weil unser stellvertretender Schulleiter jetzt irgendwie Schulleiter in Rösrath, glaube ich, ist oder so. Und der war total cool. Und jetzt sind alle so, oh shit, wer erfüllt diese Lücke quasi? Und alle sind so, so nach dem Motto, ne, Uli Mess, mach du das doch bitte, weil wir mögen dich. Und Uli sagt, nein, auf gar keinen Fall, wenn ich Chef der Schulleitung, auf gar keinen Fall. So, ne? Und andere sagen so, hey, mach du das, wir finden euch gut. Und man merkt so, die Leute, die man gerne da platzieren würde, die haben keinen Bock, weil stellvertretende Schulleitung voll undankbarer Job ist. Oder Schulleitung generell relativ undankbarer Job ist. Und das heißt, dann kommt da jemand von extern und ich saß auch in diesen Gesprächen mit drin, wie das dann so, wie die sich vorgestellt haben und so. Und da gehen schon viele, wie soll ich sagen, viele Ängste mit in dieses Gespräch und viele Annahmen. So, weißt du, da gibt es dieser Person irgendwie eine Stunde und du merkst, oh shit, da wird sich entweder in die Richtung was verändern oder in die oder gar nichts oder keine Ahnung was. Und da bricht unter allen Leuten bis ins kleinste Detail so eine gewisse Unsicherheit aus. Jetzt nicht, als würden alle da komplett durch die Gegend rennen. So wichtig ist diese Entscheidung jetzt nicht die Übernahme der Firma. Aber man merkt auf einmal, dass jeder irgendein Interesse hat, in irgendeine Richtung. So nach dem Motto, wenn das jetzt so eine Person ist, dann ist es eher so. Und was, wenn die in den Konferenzen sitzen, dann ist es dann eher so. Und gut, als Lehrer fürchtest du dann nicht um deinen Job, aber manche fürchten vielleicht um ihre Beförderung, weil sie sagen, ey, bei dem wäre es voll einfach gewesen, bei der nicht, bei dem und dem schon. Und wenn man das jetzt noch bei Firmen vorstellt, dass dann auf einmal Köpfe ausgetauscht werden, ist, glaube ich, relativ selten. Und ich glaube, wenn das passiert, dann denkst du halt wirklich, oh fuck, hoffentlich merken sie nicht, dass ich die ganze Zeit nur den Drucker ein- und ausschalte. Hoffentlich fällt es niemandem auf jetzt.
Ja, und ich glaube, was halt dann so ein spannendes Phänomen ist, die Leute reden ja dann untereinander auch, ne? Also angenommen, du bist eben der Mensch, der den Drucker nur an- und ausmacht und das war's, dann fängst du natürlich an, das Ganze schlecht zu reden und jeden, den du auf dem Flur begegnest, sagen, hey, warte mal, das wird voll schlecht für dich sein und die kürzen dein Gehalt und weißt du noch, ob du noch einen Job hast. Das heißt, da wird halt nicht nur eben Interessenkonflikt gedacht, sondern auch eben angefangen eben zu reden und eben zu gucken, so nach dem Motto, ich muss möglichst viele Leute auf meine Seite ziehen und, ne, und so weiter und so fort. Und,
die Real-Life-Twitter-Diskussion quasi.
Ja, aber ich glaube, das ist eben, wie du richtig gesagt hast, egal, ob das jetzt auf der kleinsten Ebene ist, einem kleinen Verein oder eben in der, auf der Schulebene mit ein paar hundert Leuten oder eben halt auf der Twitter-Ebene mit ein paar tausend Leuten, es ist immer das gleiche Prinzip. Und ich glaube, die Leute, die auch wissen, so nach dem Motto, oh, ich habe eigentlich nicht viel hier beizutragen und eigentlich habe ich eigentlich nur Glück, dass ich hier sitzen darf und einfach nichts tue und bezahlt werde. Ich glaube, die sind halt diejenigen, die das auch wissen und die dann auch ja, versuchen, natürlich ihren Arsch zu retten. Und das ist auch nichts Schlimmes und Verwerfliches. Es ist halt nur, ja, du wusstest, dass dieses Spiel irgendwann vorbei ist. Jetzt akzeptiere auch, dass es ja jetzt auch vorbei ist. Weil jeder, also stell dir vor, du würdest in der Schule sitzen. Du wüsstest, du hast einfach 3 Jahre lang Glück gehabt, weil du nicht in dem Programm für Unterrichtsplanung drin bist. Und deswegen machst du einfach keinen Unterricht. Und keinem fällt's auf. Ja, du würdest sagen, ja gut, dann chill ich halt ein bisschen, mach so ein bisschen Pausenbetreuung, bla bla bla, und dann tue ich so, als würde ich Unterricht machen. Und du weißt, irgendwann ist das Spiel vorbei. Irgendwann wird irgendwem auffallen, warum ist Max nicht in dieser Liste?
Ja, absolut. Also, und da, um das auf eine schöne Note enden zu lassen vielleicht, denke ich mal daran, dass wir so in der Schule für uns so ein bisschen gelernt haben und sich immer weiter so bestätigt hat, auch dieses, es klingt so platt, aber dieses gute Leute kriegen irgendwie immer einen Job und so Sachen, ne? Also so mantraartig, was ich auch für mich jetzt dann irgendwie im letzten halben Jahr so gefühlt immer vor mich hinbeten musste. Und ich glaube, dass das immer sehr hilfreich ist in so Situationen, wenn du weißt, hey, ich bin hier in meinem Job und ich mache meinen Job gut, dann hast du wahrscheinlich weniger Angst davor, dass da irgendwas ausgetauscht wird, als wenn du da sitzt und sagst, oh fuck, hoffentlich fällt es niemandem auf. Oh, ist ja ganz klar. Das heißt, da auch wieder, weiß ich nicht, für ein Plädoyer für, such dir einen Job, in dem du gut bist oder in dem du Spaß hast und keine Ahnung was und versauer vielleicht nicht in einem Job, wo du nur darauf wartest, bis du enttarnt wirst oder bis du entdeckt wirst, weil da hast du währenddessen wahrscheinlich schon keine besonders gute Zeit und dann, wenn es soweit ist, hast du eh Pech gehabt. Ja, und da muss ich nur gerade dran denken, dass ich dann so dachte, wenn da jetzt irgendwer ausgetauscht wird, würde ich mir natürlich denken, ach schade, ich mochte die und die Person vielleicht, aber mehr wäre es auch nicht. Also da wäre jetzt irgendwie keine Existenzängste und oh Gott, was passiert hier, weil ich für mich das Gefühl habe, ich kann Schule oder meine Schule oder den Schulalltag so gestalten, egal wer da oben sitzt, dass ich es gut finde. So, ich kann natürlich sagen, manche Sachen kann ich nicht ändern, im Schulsystem sind viele Sachen scheiße, haben wir schon drüber gesprochen damit muss ich mich irgendwie abfinden, aber so im Kleinen ändert das für mich nicht, ob da Jimmy McJohnson oder Johnny McJohnson an der Spitze steht. So, das ist halt wurscht.
Ja, und ich glaube, wichtig ist auch immer so, das klingt auch manchmal so brutal, ne? Und wir haben ja auch gerade noch gesagt, oh, die armen Twitch-Streamer, die dann ihr Einkommen verlieren und oh, die armen Mitarbeiter von Twitter, die ihr Einkommen verlieren. Was man sich immer vorstellen muss, ist, stell dir vor, du arbeitest in einem Team von, keine Ahnung, 10 Leuten und du bist so, es gibt 2 von euch, von den 10, die arbeiten wirklich und der Rest ist
ich so, schreibe!
Und der Rest ist so, ja, oh, ja, ich mach grad ein bisschen dies und das. So. Findest du auch nicht geil? Das ist halt nicht nett. Das ist nicht cool für eine Gesellschaft. Ne? Und das ist eigentlich nie cool, wenn zu viele Leute einfach nichts Sinnvolles tun. Das ist nicht produktiv. Jetzt kann man sagen, ja, aber es können ja nicht alle gleich viel arbeiten und so weiter. Aber im Kern sollte jeder so nach seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten auch das tun, was er gut kann und machen möchte und eben nicht halt nur rumliegen.
Was ihn auch erfüllt und so.
Genau. Ich glaube, das ist halt manchmal auch genau das Wichtige auch für die Leute, die halt eben engagiert sind und Bock haben und machen, zu wissen, hey, ich bin umgeben von Leuten, die auch Bock haben und machen und nicht nur, naja, die Hälfte von uns macht eh nichts, also mache ich halt auch ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist auch ganz cool und wichtig, dass man auch diese Perspektive hat, wenn man dann hört, oh, die Hälfte Twitter-Mitarbeiter wurde gekündigt. Ja, wahrscheinlich aus einem guten Grund und die werden auch einen neuen Job finden, mach dich mal keine Sorgen. Aber für den Rest ist es wahrscheinlich was Positives so und Ich wollte gesagt, du willst ja nicht immer die ganze Arbeit machen und irgendwie 10 Leute hinter dir herziehen. Das ist auf Dauer halt auch nicht.
Ja, und ich glaube, womit jeder relaten kann, der halt nicht jetzt irgendwie in der Wirtschaft irgendwie in Teams arbeitet, jeder hatte die Gruppenarbeit in der Schule eben. Ne? Und jeder kann noch da sich da, also und da auch beide Perspektiven. Auf der einen Seite, die halt Bock hatten und dann halt da standen sonst 2 oder einer dabei, der irgendwie alles runtergezogen hat und dachte so, ja, warum habe ich jetzt den in meiner Gruppe und es zieht irgendwie alles so ein bisschen runter und bremst das Ganze und denkst so, ach schade. So, wenn du Glück hast, war das noch ein netter Typ, der irgendwie ein bisschen für die Stimmung gesorgt hat, aber kann auch sein, dass es genau das Gegenteil war. Aber auch aus Sicht der Menschen, die dann vielleicht in diesen Gruppen arbeiten, eher die waren, die sich hängen lassen haben oder die dafür gesorgt haben, dass es nicht so geil ist. Da war ja 100%, also nein, 100%, aber da war auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie sich in dem Team, in dem Klassenraum, in dem Fach nicht wohlgefühlt haben. Das heißt, auch die haben bestimmt Phasen in ihrem Leben oder Situationen in der Schule gehabt, wo sie das nicht waren. Sei es der Sportunterricht, wo sie einfach mal auftrumpfen konnten, weil sie darin gut waren. Und das heißt, da waren die Stärken der Person, da war Interesse und da waren sie gut. Und ich glaube, dass alle glücklicher wären, wenn die Leute an den Positionen sind, wo sie eben wo sie gut sind und wo sie glücklich sein können. Natürlich ist das ein bisschen utopisch gedacht, weil nicht jeder hat immer die Chance und die Wahlmöglichkeit, dahin zu kommen, was ihm wirklich Spaß macht und so. Aber das sollte trotzdem ja das Ziel sein, möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, da zu sein, wo sie gerne sind und wo es ihnen Spaß macht. Weil dann haben wir, glaube ich, auch viel weniger von den Leuten, die einfach Dropouts sind. Also die halt das nicht, die sich leisten wollen, nicht können. Weil ich glaube, dass den wenigsten Leuten würde ich da unterstellen, dass sie einfach pathologisch faul sind. Sondern ich glaube, dass sie einfach dann im falschen Beruf oder im falschen Milieu irgendwie sind. Weil ich glaube, jeder hat das irgendwie in sich, dass wenn er für eine Sache irgendwie ein bisschen brennt, da auch Bock dann hat, mitzumachen in irgendeiner Form. Ne? Lass Musik sein oder whatever,
ja. Ja, und anders als in der Schule ist man halt eben nicht in seiner Gruppe für ewig gefangen. Man kann eben sagen, ja, ich gehe in eine andere Gruppe, ich gehe zu meinem Unternehmen, ich mache einen anderen Job und so weiter. Und das, diese Freiheit sollte man, glaube ich, auch ausspielen, weil, wie du richtig sagst, hilft halt niemandem, wenn alle irgendwie in so einem Umfeld hängen, wo sie selbst nicht glücklich sind. Das zieht halt alle runter. Und
Ja. Alrighty.
Kurzes Update. Das orangene Etwas ist immer noch im Baum.
Ist es denn jemand, der irgendwie die Äste kappt, damit die auf die Straße fallen? Also,
das ist, ich bin mittlerweile weg von der Theorie des Menschen. Das ist wahrscheinlich einfach.
Ach so!
Ich weiß nicht, ob das. Also, es könnte, sieht aus wie so ein orangener Overall, aber ich weiß nicht, wie der da hinkommen könnte. Es bewegt sich einfach null. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, vom Rettungshubschrauber so eine Leichenplane irgendwie runtergefallen, dass ein Baum hängt.
I don't know. Gott. Bei Instagram gibt es gleich ein Update, ihr werdet es sehen.
Ja. Mit Zoom.
Alrighty. Dann werde ich mich jetzt in den Urlaub verabschieden. Nächstes Wochenende steht aber bei mir alles, sollte funktionieren.
Ja.
Und dann ist auch Ferienende.
Genau, morgen 6.45 Uhr Abfahrt.
Absolut. Buddyurlaub. Einen schönen Tag. Mach's gut.
Ciao.